Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Bonjour, salut und bienvenue zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, genug des Schulfranzösisch. Herzlich willkommen zur Tour de France Vorschau 2025 und die beste Zeit des Jahres bricht eigentlich an. Ich schaue meine Kollegen Moritz und Christian an und die strahlen schon über beide Backen, wippen mit den Beinen, können es kaum erwarten, dass die Tour de France endlich losgeht. Jungs, herzlich willkommen erstmal.
Ja, servus.
Hallo und salut.
Ja, fünfte Jahreszeit im Radsport, kann man ja sagen.
Eigentlich schon, ja. Man freut sich immer so das ganze Jahr drauf und plötzlich, mir geht es dann immer so, dass ich dann so ein paar Tage vorher merke, hoppla, jetzt geht ja die Tour de France auf einmal los. Mhm. Genug der Vorfreude. Es geht zur Sache.
Und wenn ihr euch wundert, dass ihr heute einen Roadbike-Podcast hört, es ist natürlich ein außergewöhnlicher Tag, nicht der Montag, wo unsere Folgen normalerweise erscheinen, sondern ein Donnerstag aus gutem Anlass. Der normale Sendeplatz wäre, da wäre die Tour de France schon im vollen Gange. Mhm. Deswegen ziehen wir diese Podcast-Folge etwas vor, wenn ihr das hört, beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, ist der Donnerstag der Teampräsentation vor Beginn der Tour de France. Und ja, wir wollen natürlich schon im Voraus ein bisschen auf dieses Rennen gucken und nicht erst, wenn es schon läuft.
Und volle Transparenz, wir haben den Dienstagnachmittag gerade, also wenn jetzt noch sich ein Tadej Pogacar morgen das Schlüsselbein bricht, dann...
Oder mit fiesem Doping entlarvt wird dann und ihr das am Donnerstag hört, oder, dann seht uns das nach.
Oder ein Roglic beim Aussteigen aus dem Bus sich das Schlüsselbein bricht. Oder?
So, jetzt wollen wir aber nicht das ganze Peloton jinxen.
Wir wollen noch nicht alles verraten.
Ups. Ja. Aber du hast gerade schon gesagt, Moritz, Stichwort Doping, da gab es ja jetzt auch eine Dokumentation von der ARD, da wollen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Ich würde aber sagen, wir fangen mal so ein bisschen an, was ist eigentlich die Bühne in diesem Jahr bei der Tour de France? Und da ist schon mal eine Besonderheit, wenn man sich die Karte anschaut, es finden alle Etappen in Frankreich statt. Es gibt keinen Grand Départ im Ausland, es gibt kein Etappenziel, was irgendwie in einem Nachbarland von Frankreich liegt. Es gibt nicht mal irgendwie ein Schwenk während einer Etappe, wo man Frankreich verlässt, also wirklich 100% Frankreich, Tour de France at its best, könnte man sagen.
Ja, ich freue mich auch persönlich über den Grand Départ in Lille, weil vor ein paar Jährchen war ich tatsächlich mal ein halbes Jahr da und habe da studiert, also von daher habe ich da durchaus einen kleinen Bezug dahin und man sagt ja, dem Norden Frankreichs immer so ein bisschen die Kälte, die Härte und die alte Industrielandschaft nach, aber hat sich deutlich gemacht, muss ich sagen. Ist durchaus mal eine Reise wert, falls jemand noch kurz ein bisschen Benzin im Tank hat und meint, ach, fest mal gucken, der ganze Norden, Pas-de-Calais, das ist schon, hat schon was.
Es gibt ja diesen Kinofilm Willkommen bei den Stieß. Das war ja ein großer Erfolg, nicht nur im französischen Kino, der ja die Gegend extrem auf die Schippe nimmt und die Leute, liebevoll, die da wohnen, auch liebevoll. Also wenn ihr euch schon in Stimmung bringen wollt für den Grand Départ in dieser Region in Nordfrankreich, dann ist der euch sehr empfohlen.
Das heißt natürlich, die Tour de France beginnt mit eigentlich einer Flachetappe, kann man fast sagen. Da würde man jetzt ja erstmal meinen, dann ist es ja nicht, ist es ja ein entspannter Tag mit einem Sprint am Ende. Jetzt ist die Region rund um Lille eigentlich auch bekannt dafür, dass dort sich sehr viele Kopfsteinpflastersektoren tummeln. Also das Rennen Paris-Roubaix im Frühjahr führt oft durch diese Region. Die lässt man, ich muss sagen, glücklicherweise aus, die Pflastersektoren, weil ich glaube, diese erste Etappe, die wird schon sehr, sehr nervös sein. Die Straßen sind ja auch nicht immer die besten, auch nicht immer die breitesten. Ich habe jetzt noch gar nicht in die Wettervorhersage geschaut fürs Wochenende, aber ja, wenn da auch noch irgendwie Regen dazukommt oder Wind, ja, kann es da schon ganz schön fies zur Sache gehen für den einen oder anderen, der sich vielleicht sogar Hoffnung macht, am Ende in Paris auf dem Podium zu stehen.
Ja, ich glaube, das ist generell, wenn man die Möglichkeit hat, eine gute Idee, nicht erst, laut Etappenplan ist Zieleinkunft 17:30 geplant, schaust mal um Viertel nach fünf rein und guckst dir den Zielsprint an, sondern da kann es durchaus vorher zur Sache gehen. Und das ist ja auch was die Streckenplaner in den letzten Jahren eigentlich immer versucht haben, die Etappen so zu gestalten, dass es eben nicht dieses klassische erste Woche Tour, Flachetappe, Ausreißergruppe mit x Minuten Vorsprung, rechtzeitig zum Ziel eingeholt und dann Massensprint fertig aus und irgendeiner der jeweiligen Top-Sprint hat nach der ersten Woche 4 Etappen abgeräumt. Sondern die versuchen ja schon irgendwie so ein bisschen ein Drehbuch da reinzukriegen, dass es halt spannend ist mit irgendwelchen fiesen Rampen kurz vor Schluss, die zu einer oder anderen Attacke einladen und dann ja, glaube ich, dass es durchaus spannend werden könnte.
Das hat auch in den letzten Jahren immer gut funktioniert, finde ich, so wie die Tour de France ihre Etappen, ich nenne es jetzt mal, orchestriert hat, gerade so in der ersten Woche. Wir hatten jetzt zwar vor 2 Jahren den Start im Baskenland, wo es dann nach 4 Etappen schon in die Pyrenäen ging. Mhm. Letztes Jahr hatten wir den Start in Florenz, wo es die 4. Etappe schon über den Galibier führte. Mhm. Dieses Jahr dauert es bis zur, oh Gott, jetzt muss ich blättern, bis zur 12. Etappe, bis es überhaupt erstmal ins Hochgebirge geht. Also,
ja, dafür hat man auf der 5. natürlich schon das Zeitfahren von Car. Mhm. Also es ist... einerseits ist es schon fast wieder ein bisschen eine klassischere Tour de France, weil eben auf den ersten Etappen noch nicht die ganz großen Berge warten. Andererseits ist es eben doch mit vielen kleineren Anstiegen, du hast gerade gesagt, Brunki, und eben diesem Zeitfahren doch so, dass man immer aufmerksam fahren muss und nicht nur, um Stürze zu vermeiden, sondern vielleicht gibt es da ja doch auch schon die erste kleinere Attacke zumindest mal. Wobei ich mal abgesehen von Zeitfahren nicht davon ausgehe, dass es tatsächlich größere Zeitabstände schon geben wird.
Gut, wenn die Windkante zur falschen Zeit kommt. Ich meine, das war in den letzten Jahren auch immer so in den Regionen da Norden, Normandie, immer sehr, sehr gefährlich. Und wenn dann in der dummerweise zweiten Gruppe hast, dann kannst du ja schon mal 1,5-2 Minuten einfangen. Also das ist ja durchaus schon passiert.
Da verlierst du manchmal mehr als auf einer Bergetappe. Ja, alles vorgekommen. Ich finde vor allem so die zweite Etappe spannend. Die endet in Boulogne-sur-Mer. Und da geht es im Finale schon relativ viel hoch und runter. Das sieht man jetzt so beim Blick auf das Höhenprofil gar nicht so extrem. Aber es gibt schon so mehrere Steigungen, so 1 bis 2 Kilometer, 6, 7, 8, 9%. Also vor 10 Jahren hätte ich irgendwie gesagt, okay, die Klassementfahrer, die gucken da, dass sie halt irgendwie unbeschadet drüber kommen. Aber so in Zeiten von Vingegaard, Pogacar, Evenepoel, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Pogacar dann irgendwie sagt, oder ich kann mir gut vorstellen, ich kann mir vorstellen, der sagt sich, oh, weißt du was, ich habe einfach Bock, ich fahre los. Mhm. So wie zum Beispiel beim Kriterium du Dauphiné, dem letzten Vorbereitungsrennen vor der Tour, da war auch die erste Etappe, haben alle gedacht, ja gut, gibt einen Massensprint. Mhm. Ja, auf einmal gewinnt Pogacar vor Vingegaard und Mathieu van der Poel. Und du guckst hinterher ins Ergebnis und denkst, okay, wie zum Teufel kam das denn zustande? Mhm. Aber da hat halt auch so ein kleiner Berg 10 Kilometer vom Ziel ausgereicht.
Mhm. Ja, ich meine, das geht ja bei denen auch so, Stichwort Marginal Gains und Sekunden, wenn es irgendwo die Chance gibt, schon mal 15 Sekunden irgendwo drauf zu packen. Deswegen, also da ist durchaus Vorsicht angeraten und ich möchte ehrlich gesagt nicht einer von den Classement-Fahrern sein, die da wirklich schon von Anfang an wirklich sehr, sehr wachsam sein müssen in diesen Finals. Wenn du da im falschen Moment hinten bist am Mannschaftswagen, Trinkflasche holen oder was weiß ich was, wenn vorne die Post abgeht, das ist, glaube ich, ganz schlecht.
Mhm. Moritz hat ja schon dieses Zeitfahren am 5. Tag angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass auf den ersten 4 Etappen das ultra nervös sein wird, weil natürlich jeder Sekundenabstand, jede Bonussekunde, die auch vergeben wird, die kann halt über gelb oder
nicht gelb
entscheiden. Für die meisten wahrscheinlich nicht gelb. Dieses Zeitfahren bringt da natürlich so ein bisschen Struktur rein, dass dann wahrscheinlich so Fahrer wie Remco Evenepoel, Filippo Ganna, die werden da wahrscheinlich um den Tagessieg kämpfen und dann wird da auch mal der eine oder andere schon 1-2 Minuten verlieren, der im Zeitfahren eben nicht so stark ist und dann zieht sich das so ein bisschen auseinander und wird vielleicht danach ein bisschen ruhiger. Aber ich finde gerade auf den ersten Etappen, auf den ersten 4 ist eigentlich nicht die Frage, ob es Stürze gibt, sondern es wird Stürze geben. Wer ist betroffen? Sind da Fahrer wie Pogacar, Vingegaard, Roglic, sind die betroffen oder können die sich da irgendwie drumherum manövrieren?
Ist ja eigentlich schade, dass es so ist, dass auch das so eine gewisse Lotterie ist. Also wie weit schaffst du es eigentlich ohne Zeitverlust oder Sturz? Aber das ist leider schon immer die Realität irgendwo ein bisschen gewesen. Und ja, wenn es dann eben dieses Zeitfahren geht, dann gibt es hoffentlich die erste gewisse Zäsur und ein bisschen strukturierter, aber glaubt ihr, dass eine Tour de France, die nicht mit einer Etappe anfängt, mit einem Straßenrennen, sondern mit einem Prolog, dass die per se für ein bisschen, dass die ruhiger ist? Oder macht das eigentlich nichts aus?
Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, weil mein Prolog, also klar.
Aber ein Prolog wissen von 180 170, dass sie nicht ins gelbe Trikot fahren werden. Mhm. Und beim Straßenrennen haben von 180 vielleicht schon 150 irgendwie im Hinterkopf. Oh, irgendwie, vielleicht werde ich mit ein bisschen Glück in die richtige Gruppe gespült und lande am Ende sogar vorne.
Ich weiß nicht, ich meine, dann sind es halt die 10 Sprinter, die sich Siegchancen ausrechnen. Ich meine, bei diesen hügeligen Etappen am Ende könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es auch die eine oder andere Ausreißergruppe gibt, die sagt, okay, wir gehen mal. Mhm. Und wenn dann die Sprinterteams sagen, für unseren Mann ist es eh nichts, wir geben dann nicht Vollgas in der Verfolgung. Ob dann die GC-Teams das eindampfen, wo sie wissen, okay, die Zeit holen wir woanders wieder rein. Also könnte durchaus auch passieren, dass da ein Ausreißer mit 3, 4, 5 Minuten im Ziel ankommt.
Ja, ich glaube, da stehen die Sprinter-Teams dann schon auch die jemanden haben, der so eine Etappe abschießen kann und dann auch das gelbe Trikot holen kann. Die stehen dann schon in der Pflicht und werden wahrscheinlich auch einfach
gibt ja
dafür
auch
sorgen, dass es zum Sprint kommt.
Es gibt ja auch heutzutage, also ich wüsste jetzt fast keinen Sprinter, der nicht über solche Wellen drüber kommt. Also das sind ja so diese, früher gab es so Mark Cavendish, Marcel Kittel, das waren so Fahrer, die, wenn es ein bisschen hügeliger wurde, sich extrem schwer getan haben. Aber wenn ich heute so auf die Top-Jungs im Sprint gucke, die kommen alle über so eine kurzen Rampen eigentlich mehr oder weniger gut noch rüber.
Dann machen wir doch mal Butter bei die Fische. Was sind eure Tipps? Wer ist das erste gelbe Trikot?
Ich schwanke immer noch so hin und her, aber ich lege mich jetzt fest hier im Podcast und sage Jonathan Milan bei seinem Tourdebüt gleich zum Auftakt ins Gelbe. Eigentlich so ein Typ. Du siehst ihm das überhaupt nicht an. Ich glaube, der ist über 1,90 groß. Ich weiß gar nicht, der wiegt, glaube ich, fast 90 Kilo. Wenn du den auf seinem Rad siehst, denkst du, oh Gott, das arme Rad. Aber der kommt erstaunlich gut über so eine, Moritz, du sagst mal so liebevoll, Kackwellen. Also so eine kleinen, fiesen Anstiege. Kommt er erstaunlich gut drüber. Und ich glaube, der ist, für den ist das der Tag des Jahres, wo er das gelbe Trikot holen kann. Und da wird er nichts anbrennen lassen.
Das kann sehr, sehr gut sein. Ich habe persönlich so ein bisschen meine Probleme mit Jonathan Milan, weil er halt nicht der geborene Ästhet im Sprint ist, wie ich finde. Auf dem Rad, das sieht schon ziemlich wild aus, aber das macht ihn nicht weniger schnell.
Ja. Was ist dein Tipp?
Ja, gute Frage. Also Jasper Philipsen, wenn ich mich festlegen...
Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, weil der auch relativ bergfest ist. Wie gesagt, der macht diese Rampen auch und ich finde den halt extrem endschnell und er ist halt auch, hat die Erfahrung in den Sprints, dass er sich da richtig positioniert. Und wie gesagt, mit Mathieu van der Poel, glaube ich, den weltbesten Anfahrer, den man sich wünschen kann. Also wenn der ordentlich drauf drückt, dann ist er sozusagen schon auf der Abschlussrampe ziemlich weit beschleunigt.
Und Albertine hat ja keinen Klassementfahrer im eigentlichen Sinne dabei. Das heißt, die können nicht sagen, okay, hinten raus im Verlauf holen wir noch irgendwie die Kohlen aus dem Feuer oder wir müssen Kräfte sparen, damit wir im Gebirge arbeiten können oder so. Das sind, ich glaube, wirklich die ersten 10 Tage sind für die einfach ganz wichtig und entscheidend. Da werden die alles raushauen.
Ja, und je nach Etappe kann ja auch Mathieu van der Poel wieder ins Gelbe fahren. Ich meine, das sind ja auch ein paar Sachen. Man kennt ihn ja, wenn es da irgendwie so berghoch geht, die schiere Power, die der ins Pedal bringen kann, da muss man auch erstmal mitkommen.
Also ich gucke da gerade auf die 7. Etappe, Mur de Bretagne, das ist ja da, wo Mathieu van der Poel 2021 bei seinem Tourdebüt damals so ganz, also legendäre Etappe, da mussten sie zweimal über die Mur de Bretagne, bei der ersten Überfahrt holt er sich Bonussekunden und bei der zweiten Überfahrt, also wo dann oben Ziel war, attackiert er, gewinnt die Etappe, übernimmt das gelbe Trikot, was sein Großvater Raymond Poulidor ein Leben lang
leider nicht
tragen konnte, ihm nicht vergönnt war und das war einfach so ein krasser emotionaler Moment. Das wäre schon krass, wenn sich da die Geschichte so ein bisschen wiederholt. Jetzt nicht, dass Van der Poel da gelb übernimmt, aber wenn er wieder diese Etappe gewinnen könnte.
Auf jeden Fall ein ganz anderer Fahrertyp, der da vorne sein wird. Auf jeden Fall an dem Tag. Wer jetzt nicht genannt wurde, weder von mir noch von euch, Wout van Aert. Ich meine, der hat ja in diesem, gerade an dem zweiten Tag, auch dieses Wellige, hat er ja sogar schon mal im gelben Trikot gewonnen. Also potenziell auch jemand, der da vorne rumfahrt, oder denkt ihr, der hat jetzt den Giro in den Beinen, klare Helferaufgaben wahrscheinlich auch, dass der kann nicht so auf eigene Kappe fahren?
Naja, vor allem er hat die Klassiker in den Beinen, dann den Giro und jetzt die Tour. Also der hatte ja dieses Jahr gefühlt noch gar keine Pause. Ich sehe ihn da jetzt nicht, ich sag mal so auf der ersten, zweiten Etappe einen Etappensieg holen, aber der wird da, glaube ich, auch mitsprinten und wird vielleicht Zweiter, Dritter werden und kann vielleicht dann im Zeitfahren sich vielleicht durch so ein paar Bonussekunden, vielleicht geht er mit 10, 15 Bonussekunden in dieses Zeitfahren und kann dann, auch wenn er gegen den Remco Evenepoel vielleicht 8 Sekunden verliert, das gelbe Trikot nach dem Zeitfahren tragen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ob er das will oder ob er sagt, nee, ich bin einfach nur hier, um Jonas Vingegaard da irgendwie sicher durchzubringen. Ja, das wird sich zeigen.
Ja, ich glaube, da muss man den Rennverlauf ein bisschen abwarten, wie es sich ergibt, wie die Platzierungen sind.
Nach diesen ersten Etappen sehr stark in Nordfrankreich geht es dann ins Massif Central. Also es geht weiter nach Süden und dann auf der 10. Etappe ist quasi wirklich so die erste Bergprüfung, kann man sagen. Und zwar ganz ordentlich, 10. Etappe. Ja, also geht ja ständig bergauf und bergab, hat man hier den Eindruck. Und ich erinnere mich an die letzten Jahre, wo ja das Massif Central auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Nicht die Tour de France entschieden hat, aber durchaus, also die Rückkehr zum Puy de Dôme vor 2 Jahren mittlerweile. Und letztes Jahr diese legendäre Etappe, die Vingegaard gewonnen hat, wo es ja auch ständig rauf und runter ging, eigentlich eine ganz ähnliche, wo Roglic dann auch noch einmal stürzt. Und ja, was erwartet ihr da, wenn die Karten auf den Tisch gelegt werden müssen?
Also auch da, so vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ja, da ist noch so ein Belauern unter den Favoriten, aber so in diesen Zeiten ist das fast schon so eine Etappe, wo man auch einem Pogacar zutrauen muss, dass der 100 Kilometer vorm Ziel einfach losfährt und sagt, wisst ihr was, das ist mir, dauert mir alles zu lang mit euch.
Ich muss das Rennen meiner Frau gucken, die fährt auch noch irgendwann.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass da richtig Action sein wird auf der Etappe und dass da nicht eine Ausreißergruppe durchkommt und irgendwie leihweise nochmal das gelbe Trikot übernimmt, sondern dass da schon die Chefs persönlich zuschlagen wollen und auch so ein bisschen sich mal antesten wollen, okay, wie gut ist denn der andere, wie gut bin ich denn?
Ja. Also was ich faszinierend finde an dieser Etappe, wir haben ja insgesamt 26 Pässe der zweiten, ersten oder höchsten Kategorie. 8 davon sind im Massif Central, 8 in den Pyrenäen, 9 in den Alpen, 1 im Jura. Diese 8 in den Pyrenäen verteilen sich auf mehrere Tage. Diese 9 in den Alpen verteilen sich auf mehrere Tage. Aber die 8 im Massif Central, die verteilen sich auf genau einen Tag.
Einen Tag, und also das ist die Etappe, ja.
Da, die Etappe, 10. Etappe, da gibt's richtig auf die Fresse, kann man sagen.
Ja. Ist spannenderweise auch ein Montag.
Normalerweise ist ja Sonntag quasi eine ganz wichtige Etappe, irgendwie noch was für die Zuschauer. Und dann ist der Montag der Ruhetag.
Genau, dies Jahr ist der erste Ruhetag einen Tag später. Also quasi erst nach dieser Etappe gibt es den ersten Ruhetag. Das heißt, die Fahrer sind dann auch schon den 10. Tag in Folge am Rennen fahren. Das macht sicherlich auch was. Und dass man da so eine knüppelharte Etappe, also die jetzt, man guckt ja immer so, wenn das Profil rauskommt von der Tour de France, okay, was sind denn so die krassen Pässe in den Alpen, in den Pyrenäen? Aber das ist, glaube ich, so eine Etappe, boah, also da will ich keine schlechten Beine haben, sage ich.
Das ist für mich aber auch so eine klassische Ausreißer-Etappe. Ich meine, du sagst, du glaubst, dass die GC-Fahrer irgendwie da schon auf den Etappensieg schielen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es was, also die definitiv für die Ausreißer-Könige der Tour in Frage kommt. Und die da versuchen, möglichst viel rauszuholen und sagen, okay, vielleicht gehen die hinten nicht mit Volldampf und sparen noch ein paar Kräfte.
Ich meine, 8 Bergprüfungen heißt auch extrem viele Bergpunkte. Wenn jemand aufs Bergtrikot scharf ist, kann man da natürlich ja, schon,
da wird
mal,
definitiv
schon mal vorlegen.
Eine gute Gruppe relativ früh am Start weggehen und dann, weil vorher gab es ja noch nicht so schrecklich viele Bergpunkte zu holen. Also wer da in der Gruppe mit 3, 4 Mann irgendwie aktiv vorne mitfährt.
Die Sache ist halt auch, der Montag ist natürlich auch deshalb, weil es der französische Nationalfeiertag ist. Also der kann natürlich nicht
rennfrei sein,
Ruhetag degradiert werden, sondern da muss natürlich, wenn die Tour de France stattfindet, muss da natürlich auch Rennen gefahren werden. Also das kommt da auch noch dazu.
Und Zentralmassiv, in den letzten Jahren war es da immer heiß im Juli. Also das kann natürlich auch noch dazu kommen. Das sind, also du hast so eine schwere Etappe schon vom Profil, dann hast du den 10. Tag in Folge, möglicherweise Hitze. Und dann meistens auch noch nicht so geile Straßen. Also Rollwiderstand ist da auch ein paar Watt höher in der Region. Boah, das kann schwierig
werden. Ja, und dann werden natürlich ein paar Franzosen in der Ausreißergruppe ihr Glück versuchen. Also ich meine, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren, als so eine Etappe dann die ersten 100 Kilometer, 120 Kilometer sozusagen vorne Fernsehpräsenz zu haben und dich zu präsentieren.
Nach dem Ruhetag kommt dann eine quasi, ja, die Beine wieder aufwecken Etappe mit dem Rundkurs in Toulouse, also Start und Ziel in Toulouse. Und dann geht's auch direkt schon in die Pyrenäen. Nicht zu knapp, Col du Soulour, Col de Bordère und Bergankunft in Otacam. Du bist Otacam schon gefahren, Erik. Wie ist dieser Berg?
Extrem unrhythmisch ist der. Also du hast zwischen, ich sag mal, fast sogar 1% Gefälle und 15% bergauf hast du irgendwie alles dabei. Also da haben wir auch eigentlich in den letzten Jahren immer relativ große Zeitabstände gesehen. Also das ist kein Berg, wo alle irgendwie hochfahren und oben wird dann vielleicht mit 3-4 Mann gesprintet. Mhm. Sondern ich glaube, also spätestens da werden Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, alle die, die irgendwie aufs Podium wollen oder sogar die Tour gewinnen wollen, die werden da richtig Gas geben. Und ich meine, der Anfang der Etappe ist, ich will nicht sagen flach, aber relativ einfach. Und dann kommt es wirklich erst so im letzten Drittel mit dem Col du Soulour. Mhm. Ist jetzt vorher, sind auch nicht die ganz krassen Pässe auf der Etappe. Und ich glaube, da wird an diesem Schlussanstieg schon...
Wird schon am Schlussanstieg, bis zum Schlussanstieg gewartet und da dann Vollgas.
Ja, auf jeden Fall.
Euer Tipp?
Etappensieger?
Ja, passt ja dann schon auch mit Tour de France-Siegertipp, weil jemand, der da vorne ist, ist natürlich voraussichtlich auch am Ende unter den Ersten.
Wahrscheinlich, ja. Jetzt gucken sich alle.
Betretenes Schweigen. Nee, also ich bin dann, ich weiß, es ist kein schrecklich innovativer Tipp, aber ich bin dann doch bei Pogacar.
Mhm. Ja, also wenn die Vernunft sagt eigentlich Pogacar, wenn alles normal läuft. Ich glaube aber, dass Jonas Vingegaard nicht so weit hinter ihm ist, wie man jetzt bei der Dauphiné vielleicht vermuten konnte. Da hat er ja bei diesem einen Anstieg, der nur 20 Minuten lang war, hat er ja eine Minute verloren auf Pogacar. Mhm. Ich glaube, dass Vingegaard sich schon zur Tour noch steigern kann. Und er ja gerade auch so bei den langen, schweren Etappen, die dann auch in den Alpen dann kommen, wo es dann auch wirklich über 2000 Meter hinausgeht, dass er da, glaube ich, schon ja jetzt nicht völlig unterlegen ist gegen Pogacar, aber ob er ihn schlagen kann, da muss, glaube ich, sein Team auch taktisch schon den einen oder anderen Kniff auspacken, dass sie Pogacar irgendwie in die Mangel nehmen. Das haben sie ja 2022 am Col de Granon geschafft, beziehungsweise davor schon am Col du Galibier mit diesen wechselseitigen Attacken. Mhm. Gut, Pogacar hat letztes Jahr gezeigt, dass er mittlerweile auch Höhe und lange Anstiege kann. Also das Ding ist, der kann halt einfach alles. Mhm. Und du musst eigentlich schon irgendwie aufs Glück irgendwie hoffen. Oder aufs Pech für Pogacar, dass man gerade über 3 Wochen ernsthaft eine Chance hat, ihn zu schlagen.
Mhm. Ja, vor allem, weil sowohl UAE als auch Jumbo, glaube ich, von der Teamstärke relativ identisch sind, wo ich, glaube ich, UAE noch einen Ticken stärker einschätzen würde, so als Team. Und ich meine, die machen sich mal Spaß draus, zu versuchen, den jeweils anderen zu isolieren. Also wenn dann ein Vingegaard allein ist oder ein Pogacar allein ist, ich glaube, Pogacar kommt allein besser klar als Vingegaard, wenn der allein da steht und irgendwie alles selber zufahren muss. Mhm. Von daher, ich glaube, Pogacar macht sich da nicht so einen Kopf drum, sondern der vertraut auf seine eigene Stärke.
Das fand ich bei der Dauphiné so krass. Bei der, ich glaube, die 6. Etappe war es, wo Pogacar fast isoliert war. Er hatte nur noch Pavel Sivakov als Helfer und Vingegaard hatte noch 3 oder 4 Helfer. Und dann hat Pogacar am Schlussanstieg einfach gesagt, ach, wisst ihr was, dann attackiere ich halt jetzt schon und fahre einfach weg. Also das war schon beeindruckend. Ich finde aber,
du hattest kürzlich mal was gesagt, was ich sehr nachdenkenswert fand, und zwar im letzten Jahr.
Kommt selten vor, aber.
Ja, dieses Mal war es so. Im letzten Jahr ist Vingegaard bei einer wirklich denkbar schlechten Vorbereitung oder unter denkbar schlechten Voraussetzungen mit diesem sehr, sehr schweren Sturz im April bei der Baskenlandrundfahrt, bei der Tour de France dann, ja, also fast auf Augenhöhe gewesen, also mit einer ganz punktuellen Landung wirklich auf den Tag genau zur Tour de France und auch in Topform gewesen und war dann ja auch letztlich eine sehr spannende Tour de France doch unterm Strich und die beiden vergleichsweise nah beieinander. Und dieses Jahr ist auch nicht alles optimal gelaufen. Mhm. Und bei der Dauphiné gab es auch noch den Rückstand, den sichtbaren Rückstand auch, aber trotzdem, es sind eben noch diese Wochen, die jetzt bis zum Tour de France Start gewesen sind, nach dem Ende der Dauphiné und ja, also einfach die Hoffnung stirbt ja zuletzt, keiner will jetzt ein stinklangweiliges Rennen sehen, wo Pogacar schon bei den Flachetappen angreift und alles gewinnt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es dass Vingegaard tatsächlich in Topform da stehen wird.
Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er dadurch, dass er halt nicht diese Frühjahrs-Episode hatte mit den ganzen Klassikern, sondern wirklich den klaren Fokus auf die Tour hat, dass er dadurch vielleicht am Ende des Rennens noch ein paar Reservekörner einfach hat, die bei Pogacar im Frühjahr irgendwo draufgegangen sind. Ich meine, der Mensch ist halt auch
Auch nur ein Mensch.
Ich meine, man hat ja jetzt Mist dieses Jahr gesehen bei, was war es, Flandern, wo es nicht funktioniert hat, dass er losgefahren ist.
Amstel Gold Race.
Amstel Gold Race wurde zurückgeholt.
Das andere Flandern. wo dann, sonst hat man gesehen, okay, er fährt und dann war nie wieder gesehen, aber diesmal wurde er tatsächlich dann wieder eingesammelt. Das ist vielleicht am Ende bei einer dreiwöchigen Rundfahrt vielleicht dann doch. Wobei andererseits könnte man natürlich auch sagen, er hat den Giro letztes Jahr gewonnen und dann die Tour gleich noch mit. Also das war ja dann...
Wir kommen ja gleich noch zu den Alpen. Also da ist hinten raus schon auch richtige Hammer-Etappen nochmal und auch wirklich Potenzial, um da noch brutal einzugehen. Wir haben in den Pyrenäen... in den Pyrenäen kommt tatsächlich das Bergzeitfahren zurück.
Das ist länger nicht
dabei gewesen. Ja. Die 13. Etappe von Ludonville herauf zum Flugplatz, der ja auch schon mehrmals angesteuert wurde, von Peyragudes. Das ist übrigens ein Teil vom Col du Périsourd, der dann am bei der 14. Etappe auch nochmal gefahren wird. Also wer in die Pyrenäen fahren will und sich das Rennen angucken, Empfehlung, Col du Périsourd, weil da einfach das Rennen zweimal herkommt. Ja, Bergzeitfahren, was
mega sagt der? Also Ich habe noch mal so in meinem Kopf zurückgekramt und ich glaube, das letzte so richtige Bergzeitfahren war, glaube ich, 2004, Alpe d'Huez, Lance Armstrong gegen Jan Ulrich. Gibt's legendäre YouTube-Videos, die ich mir manchmal so abends, wenn ich schlafen kann, noch mal anschaue. Danach gab's ja oft so Zeitfahren, die irgendwie so schon einen Berg mit drin hatten und manchmal auch so als Bergzeitfahren betitelt wurden, aber da wurde ja dann oft mit einer Zeitfahrmaschine entweder komplett gefahren oder zwischendrin gewechselt.
Gut, ganz also diese Bergankunft am Planche de Belfi, wo Pogacar seine erste Etappe gewonnen hat, aber da wurde eben, genau wie du sagst, da wurden die ersten, ich glaube es waren 35 Kilometer insgesamt oder 30 die ersten 15 bis 20 wurden eben auf dem Zeitfahrrad absolviert und dann ging es erst. Und hier ist es jetzt wirklich so,
drei Kilometer flach
und dann zack, ab dafür. Und gerade diese letzten, ich weiß nicht, 500 Meter auf diesem Flugfeld, die sind ja auch richtig, richtig fies und steil.
Bis zu 17% geht es da mal hoch. Ich glaube auch tatsächlich, also nicht, dass irgendjemand da das Rad wechselt, weil wegen diesen 3 Kilometern lohnt es sich einfach nicht, aufs Zeitfahrrad zu steigen. Aber ich glaube, das wird trotzdem ein spannender Tag, so zu sehen, was fahren die Fahrer denn für Setups? Also macht sich vielleicht einer ans Rennrad vorne so kleine Aero-Auflieger drauf, die man dann ja am Berg nicht mehr unbedingt nutzen muss, aber die man natürlich dann mit hochschleppen muss. Ich glaube, also da werden auch die UCI-Kommissäre bestimmt nochmal ihre Wagen ganz genau eichen müssen, weil da werden, glaube ich, alle versuchen, ihr Rad irgendwie auf 6,8 Kilo und nicht 6,79
oder 6,85 oder so,
oder dann so,
wirklich genau drauf.
Ja.
Ja, also das wird auf jeden Fall eine Schlüsseletappe und dann ja am nächsten Tag fast schon eine historische Etappe, kann man sagen. Also mit Tourmalet, Aspin, Périsourde und dann Rückkehr nach Luchon-sur-Bagnères. Ja, wir haben nachgeguckt. Es war, ich will jetzt nicht lügen, aber die Tour de France 89, wo es so ganz knapp wurde mit den 8 Sekunden zwischen Greg LeMond und Laurent Fignon. Auch da gab es eine Bergankunft dort. Und ich meine, es wäre die letzte gewesen.
Ich meine auch, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja, ein Ort mit Radsport-Historie.
Ja, aber so eine Etappe mit Tourmalet, Aspin und Périsourde ist halt so, es ist ein No-Brainer.
Die kann nicht schlecht werden. Also das ist so, kann nur gut werden.
Ja, ich meine, es war ja oft so, dass früher so die Etappen, wo man sagt, da passiert's, das waren die langweiligsten. Und die, wo man denkt, ja, gibt nichts, da ist auf einmal voll die Action drin. So, wo man schaltet dann um 3 ein, denkt sich, mal gucken, wo sind sie denn? Wie weit ist noch ins Ziel? Und dann brauchst du eine Viertelstunde, bis du dich orientiert hast. Wer fährt jetzt wo und warum? Und warum ist der in Gruppe 3 und was ist da zwischendurch passiert? Von daher.
Vor allem, ich habe mir auch nochmal die Eckdaten rausgeschrieben. Vom Schlussanstieg 12,4 Kilometer, 7,5%. Und vor allem so die zweite Hälfte gibt es einige Stellen oder einige Kilometer, die so 10% oder mehr haben. Also der Anfang ist da noch, ich will nicht sagen einfach, aber ein bisschen gemächlicher. Aber gerade hinten raus lädt es dann schon zur Attacke ein. Und wenn du halt vorher schon drei Pässe klettern musstest. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Etappe, finde ich, die eigentlich einem Jonas Vingegaard liegt. Mhm. Weil eben vorher schon viel Arbeit geleistet werden musste und er einfach sich zumindest in den letzten Jahren immer sehr ermüdungsresistent gezeigt hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass er da an dem Tag, wenn er vielleicht in Oderkamm oder beim Bergzeitfahren Zeit auf Pogacar verloren hat, dass er da vielleicht sogar was zurückholen kann, mhm. möglicherweise.
Mhm. Also was ich spannend finde, ist, dass dann auch die 15. Etappe, die ja nicht mehr in den Pyrenäen stattfindet, sondern in Carcassonne endet, dass mhm. die auch zwei ordentliche Zacken da hat, inklusive dem Berg der zweiten Kategorie, wenn ich das richtig sehe, Pas du Sang. Mhm. Also auch da, das ist so ein typisches Ding, da würde man jetzt vielleicht sagen, je nachdem, wie es in den Pyrenäen abgegangen ist, sind die großen Five, die Top Five, die Top Ten vielleicht froh, wenn mal auch mit Blick auf den dann folgenden Mont Ventoux ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ja.
Aber Stichwort Pogacar und verrückte Attacken. Also auch bei dem, da geht's nach diesem Berg nach Carcassonne halt eigentlich nur noch ins Ziel, mhm. nur noch bergab. Auch da könnte was passieren, aber sicher noch mehr Historie, noch größer Mont Ventoux,
ja.
16. Etappe.
Ja, endlich wieder Mont Ventoux, hoffentlich endlich mal wieder Ziel ganz oben. Mhm. Also das Ziel ganz oben hatten wir zuletzt 2013, als Chris Froome
hochlief.
Gewonnen? Nee, gewonnen hat, weil das Hochlaufen war 2016.
Haben sie es wegen des Windes nicht bis ganz nach oben geschafft. Ja. Und 2021 war ja die doppelte Überfahrung, wo dann allerdings das Ziel unten war.
Die Wout van Aert, Bergbeine Etappe.
Ja, Hinweis nochmal, wer den Mont Ventoux liebt, wer gerne diesen Giganten der Provence befahren möchte. Wir haben ein Special gehabt zum Mont Ventoux in, jetzt will ich nicht lügen, Roadbike 525 und das gibt es natürlich unter bike-x.de, roadbike-shop kann man das noch kaufen.
Ja, Ventoux ist legendär und kann eigentlich nur empfehlen, wer irgendwann mal ein Rennrad sein eigen nannte oder es noch tut, der sollte es auf jeden Fall mal Richtung Bedouin bewegen und dann.
Einmal muss man da rufen.
Ja, einmal oder dreimal oder sechsmal, wie auch immer, aber einmal ist schon, muss man eigentlich mal gemacht haben.
Ich warte eigentlich nur darauf, dass die Tour de France irgendwann mal eine Etappe um den Mont Ventoux baut, wo das Cinglé du Mont Ventoux quasi von den Fahrern gefahren wird. Also dreimal von allen drei, also von jeder Seite einmal. Mhm. Der Mont Ventoux hat ja drei Auffahrten oder drei Auffahrtmöglichkeiten. Fände ich, wäre auch mal irgendwie eine ganz schöne Aktion. Und dann bitte mit, jeder muss eine Stempelkarte mitnehmen. Stempelkarte natürlich.
Sonst gibt es keinen Nachweis.
Genau.
Also, guck, dass die Zeitabstände irgendwie dann passen nicht, dass die einen schon im letzten Aufstieg sind, wo sich das dann deckt, zum Beispiel von Sol aus, kommst du auf die Mosselin-Auffahrt, richtig?
Von Sol kommst du am Chalet Renard raus und fährst dann so wie von Bedouin aus.
Stimmt, die letzten 6 Kilometer, die dann
aber identisch sind. Aber das kriegen die garantiert hin.
Du müsstest wahrscheinlich, wenn die Fahrer runterfahren, nicht unten umdrehen und wieder hoch, sondern irgendwie woanders wieder
außenrum oder außenrum so
und hochfahren.
Ja. Die sollen mal was tun für ihr Geld. Das kriegen sie schon hin.
Echt mal.
Ja.
Aber diesmal wird von Bedouin aus gefahren, also eigentlich so die klassische Auffahrt. Mhm. Also ich kann mich eigentlich auch nicht entsinnen, dass die Tour de France, also 2021 sind sie einmal von Sold und dann von Bedouin gefahren. Von Malocène aus wird ganz selten gefahren, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
In den letzten Jahren tatsächlich gar nicht mehr. Die erste Auffahrt überhaupt oder die erste Überfahrt damals noch, da gab es noch keine Bergankunft, aber die erste Überfahrt über den Mont Ventoux 1951, die kam von Malocène.
Erinnerst dich aber gut. Damals am Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja, ich überlege gerade, ob es tatsächlich 51 war, aber darauf will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber
das geben wir dann in den Faktencheck.
Mit dem Alter wird man vergesslich. Steht auf jeden Fall in besagtem Roadbike-Heft drin.
Mhm. Ja. Es geht dann auch nächsten Tag wieder so eine, eigentlich wie davor die Etappe nach Carcassonne, so eine ja, irgendwie nicht so eine richtige Sprintetappe.
Nicht so eine richtige,
auch von auf und ab.
Das ist für mich so die typische Ausreißer-Etappe, muss ich sagen. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein Berg- und tempofester Ausreißer, der in der Gesamtwertung weit genug zurück ist, dass da eine entsprechende Gruppe fahren gelassen wird und dann geht's da zur Sache. Und dann eben, ja, nur zwei Etappen in den Alpen, aber die haben es auch richtig in sich.
Genug Höhenmeter für eine ganze Woche.
Ich wollte gerade sagen, die haben keine 10 flachen Kilometer, die beiden Etappen irgendwie.
Wahrscheinlich nicht, ja. Also direkt die 18. Etappe, Col du Glandon, Col de la Madeleine und dann Courchevel, Col de la Loos. Nicht von der Seite, wo sie rübergefahren sind, als Pogacar so hart eingebrochen ist, sondern
I'm
eben
gone, I'm dead.
Von der, ja genau.
Adam,
von der,
fight for the podium. Mark, always with Tadej.
Von der anderen Seite, sie fahren die Courchevel Bergankunft, die auch schon oft genug Bergankunft war, fahren dann aber über den Ort Courchevel hinaus. Es endet nicht am Flugplatz von Courchevel, wie sonst immer, sondern es geht noch weiter bis rauf zum Col de la Loos, dann eben von der anderen Seite kommt. Mhm. Ja, 2300 ist auch Souvenir Henri de Grange, der höchste Punkt der diesjährigen Tour de France. Ja, also allerspätestens da wird man wahrscheinlich wissen, in welche Richtung das Ganze geht.
Ja, also danach noch irgendwas groß umdrehen, das ist dann schon eher so die ganz unwahrscheinliche Nummer.
Es wartet ja noch eine Etappe dann, die 19. eben.
Die ist auch nicht ohne, ja.
Mit Cormet de Roseland, landschaftlich extrem schön. Und dann über den steilen Col du Pré vorher, genau. Und dann Bergankunft in La Plagne. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, in Courchevel am Col de la Loos wissen wir, wer die Tour de France gewinnen wird, wenn danach nicht noch Sturz oder sonst irgendwas dazwischen kommt.
Wahrscheinlich ja, also wenn es ein deutlicher Abstand ist, wenn jetzt da die Fahrer noch enger beisammen sind. Ich habe gerade sogar überlegt, ob man, ich spinne jetzt einfach mal rum, Tadej Pogacar hat das gelbe Trikot am Col de la Loos und Jonas Vingegaard liegt 2,5 Minuten zurück, ob sein Team, also Vingegaards Team am nächsten Tag vielleicht sogar irgendwie eine Rambazamba-Aktion versucht, dass man am Col du Pré vielleicht den Vingegaard schon losschickt und vorher hat man schon jemanden in der Ausreisergruppe platziert, der dann im Tal Richtung Schlussanstieg
also Wout van Aert
das Tempo macht. Ja. Eigentlich so ein klassischer Wout van Aert wie beim Giro. Weil ich finde, Brunki, du hast vorhin gesagt, UAE und Wismar Liesebike, die beiden Teams der Superstars, die nehmen sich gar nicht so viel, was ihre Stärke angeht. Ich finde, UAE tut sich manchmal schwer, so zu kontrollieren, was sich für eine Ausreisergruppe überhaupt mal bildet. Mhm. Die sind zwar super stark darin, die Ausreißer dann zurückzuholen, aber die haben auch schon sowohl dieses Jahr beim Giro als auch in den letzten Jahren bei der Tour manchmal so in der Anfangsphase völlig verpennt, dass da, weiß ich nicht, drei Helfer vom Vingegaard in der Fluchtgruppe sind.
Ja, das wäre für mich wäre das so der Vorteil. Ich glaube, Jumbo hat, glaube ich, die besseren Taktiker einfach. Also ich meine, diese Nummer beim Giro mit Simon Yates, ich werfe die mal durcheinander. Und Wout van Aert, also das ist für mich so ein taktischer Totalfail von UAE gewesen, dass man da nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Dann haben sie ja nachher gesagt, wir wussten gar nicht, dass Wout van Aert vorne ist, also da frage ich mich echt, wie das passieren kann. Also da würde ich sagen, wenn es wirklich rein um die Taktik geht, dann hat Jumbo durchaus meiner Meinung nach einen klaren Vorteil. Die sind da deutlich cleverer und pfiffiger und aufmerksamer unterwegs. Ich glaube, UAE vertraut halt oft sehr auf die Stärke von
Pogacar.
Und der Rest versucht das Ganze irgendwie einzufangen, zu kontrollieren. Also ich glaube, UAE, Jumbo hat, glaube ich, schon für jede Etappe den klareren und den strikteren Plan einfach. Ja. Ob es dann am Ende funktioniert oder ob das Chaos siegt, wird man dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend.
Ja. La Plagne, der Schlussanstieg, zuletzt befahren bei der Tour de France im Jahr 2002. Ich habe dann mal so nach Bildern von damals recherchiert und bin dann auf so ein Foto gestoßen. Lance Armstrong im gelben Trikot am Hinterrad. Josiba Beloki und dahinter Ivan Basso. Etappe gewonnen von Michael Bogert. Ich habe dann versucht, den Hämatokritwert dieses Quartetts auszurechnen und
der Taschenrechner ist explodiert.
Also war noch eine ganz andere Zeit.
Aber auch eigentlich ähnlich wie in den Pyrenäen. Super Banyeres, also ein historischer Ort, auch der Mont Ventoux, ein historischer Ort, an den man zurückkehrt.
Ja.
Gar nicht historisch zeigt sich die Tour de France aber dann auf ihrer Abschlussetappe. Nämlich, wie will man es nennen? Innovativ, progressiv, mutig, verrückt. Ich finde es gut. Die Champs-Élysées zur Erläuterung. Seit 1975 wird sie als Ziel der Tour de France angefahren. Vorher ging das Rennen am Parc des Princes zu Ende, jetzt dann auf dem Prachtboulevard. Und da gab es immer diese 6-Kilometer-Runde. Und die 6-Kilometer-Runde wurde dann 10 oder 11 Mal gefahren. Und es gibt aber auch das ungeschriebene Gesetz, da wird nicht mehr angegriffen. Das ist die Tour d'Honneur. Mhm. So, und jetzt dieses Jahr, pünktlich zum Geburtstag quasi, zum 50. Geburtstag der Champs-Élysées, wird sie ein Stück weit abgewertet, finde ich persönlich. Denn das Ziel befindet sich da zwar noch, aber auch nach den Erfahrungen der Olympischen Spiele im letzten Jahr, wo Remco Evenepoel gewonnen hat und es wirklich wahnsinnige Bilder gab am Montmartre auf dieser Runde, die da gefahren wurde beim Straßenrennen durch die Straßen von Paris, wird diese Abschlussrunde verändert und es wird dreimal insgesamt, wenn ich es richtig weiß, dreimal über den Montmartre gefahren. Sacré-Cœur, diese engen Straßen, Kopfsteinpflaster auf einmal, wirklich enge Gassen, wo bei den Olympischen Spielen die Fans in Sechserreihen auf beiden Seiten standen. Also tolle Stimmung einerseits. Andererseits aber natürlich eine ganz andere Nervosität, wenn es sehr eng beisammen liegt, sogar noch die Chance zu attackieren, die Tour de France vielleicht nochmal ganz auf den Kopf zu stellen, die Gesamtwertung. Gut oder schlecht?
Also ich finde es gut. Ich meine, klar, dieses Ausrollen, Tour d'Honneur, Beine hochlegen, Säckchen trinken, Fotos machen, ist irgendwie Tradition geworden, aber ab und zu mal mit Tradition zu brechen, finde ich spannend. Ich hatte im Kopf, dass es tatsächlich sogar Bergpunkte geben soll, aber das glaube ich nicht. Müssten wir nur nachschauen, ob da tatsächlich noch Bergpunkte vergeben.
Ich meine, aber da gibt es dann nur so einen
oder
zwei, also nichts.
Keine Weltbewegendes. Aber wenn es knapp ist, gut, das war es in den letzten Jahren fast nie. Ich glaube, Simon Geschke hätte noch ein paar gebrauchen können, dann hätte es gereicht. Sorry, Simon.
Alte Wunden.
Ja. Aber ich glaube einfach, dass da auch mal dann der Champs-Élysées, also ich meine, es wäre ja mega, wenn irgendein Ausreißer es schaffen würde, sich abzusetzen und dann tatsächlich als Solist auf den Champs-Élysées zu gewinnen. Ich glaube, da träumen einige von den Starten von.
Wäre ja auch 20. Geburtstag, dass das gelungen ist. Alexander Vinokourov 2005 war der Letzte, der als Solist auf der Champs-Élysées gewonnen hat.
Also von daher, das kann ich mir schon ganz geil vorstellen.
Was sagst du?
Ich bin da so hin und her gerissen. Also als Fan finde ich es geil, dass dieses, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe eigentlich in den Jahren die Paris-Etappe nie wirklich geschaut. So, ich bin dann halt irgendwie, okay, ja gut, die Tour de France ist entschieden und man guckt halt irgendwie zwischendurch mal, okay, die haben jetzt noch 60 Kilometer, dann sind die in Stunde 20 im Ziel.
Ja, gut, die fahren ja auch mal so spät. Also ich meine, das ist ja dann immer so, dass das zum Sonnenuntergang auf den Champs-Élysées und dann ist Zielankunft irgendwie abends um 9, also dass du diese Lichtstimmung hast, das bricht ja auch mit deinen Sehgewohnheiten so ein bisschen.
Also da habe ich halt immer so für die letzten 20, 30 Kilometer eingeschaltet. So bei der Etappe muss ich sagen, boah, das gucke ich mir früher an. So, das weiß ich jetzt schon.
Ich glaube nicht, dass es.
Auf der anderen Seite, so aus sportlicher Sicht, denke ich mir so, okay, du, weiß ich nicht, hast jetzt irgendwie das gelbe Trikot eigentlich sicher oder vielleicht deinen Podestplatz oder dein Bergtrikot, was weiß ich. Und jetzt musst du da auf einmal dich im Positionskampf wieder die Ellenbogen ausfahren, eigentlich wie auf der ersten Etappe, weil alle wie bescheuert unbedingt als Erster in diesen Montmartre reinfahren müssen. Packst dich dabei auf die Fresse, brichst dir Schlüsselbein
und bist halt
und bist raus.
50 Kilometer vom Ziel.
Ja,
so, das wäre natürlich,
wär natürlich der Super-GAU. Ich habe auch Marcel Kittel mich mit ihm dazu mal ausgetauscht, auch für unseren Artikel im Roadbike-Magazin zur Tour de France-Vorschau. Und
die übrigens aktuell am Kiosk erhältlich ist.
Aktuell am Kiosk erhältlich ist, sehr gut. Und er hat auch gesagt, boah, er kann schon verstehen, warum man das macht, aber so als Sprinter, der sich da irgendwie 3 Wochen durch Pyrenäen, Alpen und Zentralmassiv gequält hat, willst du ja eigentlich in Paris nochmal diesen Sprint haben. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es einen Sprint geben wird, aber es wird auf jeden Fall schwieriger werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Sprinter vielleicht dann am Ende nicht mehr im ersten Feld sein wird, um dann.
Es wird eher so eine kleinere Gruppe werden, wobei ich glaube, also jetzt Blickpunkt auf Gesamtklassement, kann ich mir nicht vorstellen, dass nach den Hammer-Etappen die Abstände so gering sind, dass du tatsächlich am Montmartre noch irgendwie nennenswert Zeit rausfahren kannst. Ich meine, wenn du da mal 10 Sekunden wegkommst.
Das glaube ich auch nicht, aber Aber wie gesagt, ein Sturz kann,
Sturz kann immer passieren. Also ich habe tatsächlich auch unter dem Blickwinkel des Sprinters mir das angeguckt und habe gedacht, also nicht, dass ich Sprinter wäre, aber
oder Bergfahrer
oder Bergfahrer oder irgendwie schnell. Aber letztlich, wenn du sagst, du hast bei der 9. Etappe vor Massif Central höchstens vielleicht noch die 11. Etappe da rund um Toulouse, eine relativ gute Aussicht auf einen Sprint. Dann kommen die Pyrenäen, dann kommen diese von uns eben erwähnten Überführungsetappen, die aber auch alle nicht leicht sind und dann auch wirklich für Ausreißer ja auch prädestiniert. Mhm. Mit dazwischen noch Ventoux und Alpen. Und dann hast du noch nicht mal mehr in Paris die Chance zu sprinten. Mhm. Bei der eigentlicher, wie sagt man, Sprint Royal, inoffiziellen Sprinterweltmeisterschaft. Mhm. Da weiß ich nicht, ob da nicht mancher sogar sagt, ah komm, hier nach,
wobei ich,
wenn ich nicht, also oder derjenige dann halt eben wirklich Chancen aufs grüne Trikot hat, dass der sagt, komm nach der 11. Etappe.
Trau ich den Sack, mach den Visa Cipollini oder so.
Ja, schon. Also ich meine, es ist ja auch eine Frage, eben haben wir schon ein bisschen anklingen lassen, gelbes Trikot, grünes Trikot. Ist es dann unter der Prämisse, wenn man sich hier die ab der 10. Etappe das anguckt, ist es wieder sowas, wo einer auch ein Pogacar oder so, der Gesamtsieger, dann auch das grüne Trikot gerade auch noch mit nach Hause nimmt?
Das habe ich tatsächlich überlegt, die Tage, ob sogar am Ende so ein Pogacar das grüne Trikot gewinnt. Weil eben auch in der ersten Woche so bei manchen dieser hügeligen Etappen gibt es dann 50 Punkte fürs grüne Trikot, also wie bei einem Massensprint. Ja, keine Ahnung. Aber Stichwort grünes Trikot, ich habe da einen ganz anderen
Tipp
auf dem Zettel. Sören Warensgold von Uno X.
Okay.
Möchte ich einfach mal so als Bold Prediction in den Raum stellen. Wir sprechen uns in 3,5 Wochen.
Okay, und jetzt musst du den jungen Mann auch noch vorstellen. Kennen wir, glaube ich, nicht.
Der ist Norweger und hat in diesem Frühjahr Omloop Newsblatt gewonnen. Und ist einfach so ein, also man würde sagen, so ein Tretvieh. Groß, relativ schwer, aber eben auch sehr, sehr endschnell. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der kann sowohl bei den flachen Sprints, so wie Peter Sagan früher, der hat ja auch nie die Massensprints so richtig gewonnen, sondern war immer so Zweiter, Dritter, Vierter und dann bei den welligen Etappen mal in die Gruppe gegangen, hat sich den Zwischensprint geholt, da 20 Punkte, hier nochmal 10, da nochmal 12. Ist mein
Geheimtipp. Jetzt musst du den Namen nochmal wiederholen, weil ich ihn jetzt schon wieder vergessen habe. Sören?
Sören Warensgjold. Oder Warenschuld. Mein Norwegisch ist so schlecht bis nicht existent. Also noch schlechter als mein Französisch.
Ja, okay. Also, liebe Roadbike-Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir werden darauf zurückkommen in 3,5 Wochen.
Ja,
okay. Ja, ich muss sagen, angesichts der Tour de France würde ich tatsächlich sagen, einer, der in der Gesamtwertung vorne liegt oder aus dem allerengsten Kreis landet auch.
Der wird auch gewinnen.
Wird beim grünen Trikot auch vorne dabei sein. Das ist jetzt mal meine Prediction einfach.
Sehr wahrscheinlich unter den Top 3 in der Wertung. Ja.
Brunki, was sagst du? Hast du noch einen anderen Kandidaten, den klassischen Sprinter?
Bin da echt bei Jasper Philipsen, weil ich von dem echt beeindruckt bin, wie der, ich glaube, der wird bei diesen hügeligen Etappen vorne liegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der gut über den Montmartre rüberkommt, dass gut, der das da noch Punkte einsammelt. Also der wird da sich die Chance nicht entgehen lassen und ich glaube, der hat auch sonst genug Punkte gesammelt.
Ich hätte es normal auch getippt, aber irgendwie dieses Jahr wirkt er für mich noch nicht so richtig in Fahrt. Gut, manchmal kommt es ja auch erst während der Tour. Letztes Jahr Biniam Girmay hat man auch gedacht, okay, nee. Und dann hat er 3 Etappen und das grüne Trikot gewonnen. Also
ja.
Manche Leute kommen ja dann zur Tour de France rechtzeitig in Schäden.
Ich finde aber, die größte Lotterie ist immer das Bergtrikot. Ich finde, das ist so unsagbar vorhersehbar oder unschwer.
Lenny Martinez.
Den hast du ja, glaube ich, auch in der Gesamtwertung so als Geheimtipp eher vorne, sagen wir mal, vielleicht nicht im gelben Trikot, aber dann doch.
Top 5, ja. Junger Franzose.
Wobei in der Vergangenheit war es ja entweder so, derjenige, der wirklich in der Gesamtwertung ganz vorne ist, auf ein 1, 2, 3, sage ich mal, nimmt das Bergtrikot noch so mit. Oder einer konzentriert sich ganz gezielt da drauf und geht immer in die Ausreißergruppen. Das hat's auch holt gegeben.
Von 4 Bergetappen, 4 Bergwertungen, die ersten 3, legt auf der letzten halt dann leider Gottes die Beine hoch und hat aber dann, wenn du es an 3 Etappen irgendwie hinkriegst, wie Simon Geschke, dann hast du da schon ganz gute Chancen.
Ich glaube halt dadurch, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 Bergankünfte im Hochgebirge haben. Da gibt es ja dann am Schlussanstieg immer viel und auch dieses Bergzeitfahren.
Mhm. Ja, es wird schon
auf wird's wahrscheinlich PC dann so ein Pogacar versehentlich mitnehmen und sagen, huch, sorry, war keine Absicht. Mhm.
Ja, schade ist, dass Richard Carapaz raus ist. Der ist ja auch potenziell immer für sowas gut.
Ja, und was hatte er jetzt? Irgendwie Bauchschmerzen oder irgendwie?
Infekt? Ja, Bauchschmerzen klingt jetzt so, als ich habe irgendwie... Also
war ein bisschen was Größeres und die Ärzte haben ihn von der Flugreise
abgeraten. Also jetzt kein Sturz oder sonst irgendwas, keine Verletzung, aber er ist auf jeden Fall nicht dabei.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall spannend, wer von den deutschen Startern, ich meine, da gibt es ja auch ein paar... mit welchen Ambitionen irgendwie ins Ziel geht und ob wir deutsche Etappensiege sehen werden, wenn ja, von wem. Mhm. Ich meine, da gab es ja immer wieder ein paar Überraschungskandidaten, die man so vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Mhm. Großes, wichtiges Thema natürlich in diesem Podcast.
Was machen die Deutschen? Ich finde, dieses Jahr ist ja das Wort Überraschungskandidaten fast schon, wie sagt man, unterschätzt. Also Florian Lipowitz, nennen wir doch den Elefanten im Raum.
Mhm.
Bei der Dauphiné Dritter geworden, hinter Pogacar und Vingegaard vor Remco Evenepoel, der letztes Jahr Dritter bei der Tour de France war.
Ja, und also in den Bergen auch einfach.
In den Bergen stark, im Zeitfahren richtig gut, kann auch bergab fahren, kann sich im Feld bewegen. Aber feiert sein Tourdebüt und wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch von der deutschen Presse krass gehypt werden während der Tour.
Ja, Bora Bull, Hans Grohe, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie heißen.
Bora Bull, Red Grohe.
Ja, genau. Die haben ja schon gesagt, Roglic ist der Kapitän. Lipowitz ist der Edelhelfer. Aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, das war wahrscheinlich auch, um den Druck von Lipowitz zu nehmen und ein bisschen auch den Fokus der Presse vielleicht. Ist natürlich schwierig, weil er hat sich ja ins Rampenlicht auch selbst gefahren. Bei der Dauphiné ursprünglich hieß es ja, dass er dieses Jahr noch gar nicht sein Tour de France Debüt geben soll. Er sollte als Kapitän starten bei der Dauphiné und dann
wollte man nicht zur Tour entscheiden.
Genau, also jetzt nach der Vorstellung bei der Dauphiné ist klar, dass er natürlich die Tour de France dann auch fahren soll. Hat auf die deutschen Meisterschaften verzichtet, um ganz entspannt und gut erholt ins Rennen zu gehen. Kann natürlich sein. Letztes Jahr beim Giro direkt ultra stark gefahren bei der ersten Bergankunft, aber dann Infekt und raus. Also es kann Sturz auf den ersten, einer der ersten 10 wilden Etappen. Es gibt viele Sachen, die dem entgegenstehen könnten, wenn er durchkommt und in der Form ist von der Dauphiné, dann würde ich sagen, tatsächlich potenzieller Top-10-Kandidat, auch wenn es das Debüt ist.
Ja, aber ich, wie gesagt, dann sehe ich eher im GC für einen Etappensieg, hätte ich ihn jetzt dann nicht, weil du dann natürlich deutlich anders fahren musst und ich glaube, auch den würde man auch nicht fahren lassen. Also ich meine, dafür hat er dann jetzt sich, glaube ich, auch bei der Dauphiné zu stark präsentiert, dass die den nicht irgendwie 2, 3, 4, 5 Minuten einfach mal weglassen. Ja, ich glaube, der wird meiner Meinung nach wird sich zeigen beim ersten Berg, ob er stärker ist als Roglic, ob Roglic mitgehen kann, wenn der sozusagen, also ich glaube nicht, dass man ihn zurückpfeift, um Roglic zu helfen, wenn vorne Vingegaard und Pogacar gehen und er könnte mit, sondern ich glaube, dann sollten die echt die Karte spielen, sagen, hey, hier, bleib dran, guck, wie es läuft und da nicht mutwillig Sekunden verschenken.
Also es macht auch für mich total Sinn, dass man Lipowitz dieses Jahr zur Tour schickt und sich jetzt nicht dagegen entschieden hat, einfach aus dem Grund, man hat jetzt einen Roglic im Team, der ist natürlich nach außen, kannst du den als den krassen Kapitän, mit dem wollen wir die Tour gewinnen, kann man das sicherlich irgendwie verkaufen, dass man da natürlich dran zweifeln kann, weil man gesehen hat, okay, beim Giro wieder mehrfach gestürzt, ausgeschieden, man kann jetzt Roglic irgendwie nicht so richtig einschätzen, wie gut geht er jetzt in die Tour, aber du kannst halt ihn so ein bisschen als Schaufensterpuppe, sage ich jetzt mal, kannst du ihn quasi so ein bisschen ins Rampenlicht stellen, während du einem Lipowitz so ein bisschen den Druck nimmst und irgendwie sagst, okay, fahr halt mit. wenn man jetzt irgendwie im nächsten Jahr vielleicht einen Roglic gar nicht mehr zur Tour schickt und dann einen Lipowitz hin, dann heißt es natürlich, ah, okay, das ist der Kapitän für das Gesamtklassement.
Jetzt muss er liefern.
Ja. Mhm. Und so kann er dieses Jahr vielleicht doch noch das ein oder andere vom Primoz Roglic auch lernen.
Und Erfahrung sammeln.
Und Erfahrung sammeln.
Es ist tatsächlich ganz witzige Situation. Nach dem Zeitfahren ist es ja wahrscheinlich, dass eher Roglic auch vorne ist, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, weil und dann würde er quasi als Zweitplatzierter im Team in die Pyrenäen gehen und dann muss ich in den Pyrenäen zeigen, wer ist der Stärkere. Das hat ja schon so 97er
an. Das hat ja schon mal geklappt.
Das ist natürlich spannend. Aber gut, also ich glaube, da muss man natürlich jetzt auch erstmal die Erfahrungen sammeln lassen und auch ein bisschen zurückhaltend auch von Seiten der Presse bleiben. Vielleicht der Hinweis von unserer Seite. Wir haben die Anfrage schon laufen, Florian Lipowitz hier in den Podcast zu holen. Das sollte eigentlich stattfinden zur Dauphiné sogar tatsächlich in diesem Jahr. Das Management hat dann gesagt, wir halten ihn wirklich so ein bisschen raus aus allem. Und für den Herbst, Winter gehen wir da wieder neu ins Rennen.
Wir bleiben dran.
Genau.
Ja. Ja, aber auch Stichwort Etappensieg, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich meine, da gibt es ja schon noch ein paar andere Kandidaten, die durchaus mal einen Überraschungscoup landen können. Ich meine, siehe Jonas Rutsch, der war's. Also, ja, die sind halt für eine Ausreißergruppe und wenn's halt mal gut läuft.
Auch unser,
Deutscher Meister. Georg Zimmermann ist natürlich da auch schon ein paar Mal nah dran gewesen. Und Pascal Ackermann. Letztes Jahr extrem stark gefahren auf der Schotter-Etappe und allgemein auch, fand ich, eine sehr starke Tour gefahren.
Hat sich jetzt ja bei der Dauphiné böse wehgetan, sturzbedingt ausgeschieden.
Gut, klar, das ist...
Aber auf diesem Faktor Prototypen mit dieser Ultra-Riesengabel, wir haben das Rad auf der Eurobike gesehen, also das sieht ja so, ich will nicht sagen hässlich, aber so krass ungewöhnlich aus. Damit muss man ja dann auch gewinnen, weil sonst rechtfertigt das ja den Style gar nicht.
Also ich würde es ihm auf jeden Fall mega, mega, mega gönnen.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal an der Zeit.
Und dann haben wir natürlich noch Emanuel Buchmann.
Und Max Fachmann.
Ja. Weiß man nicht, bei Emanuel Buchmann ist selbst schon Tour de France Vierter gewesen, Etappen Dritter. Ob das jetzt bei der Dauphiné war es so sehr weit vorne dabei, aber für ganz vorne hat es dann eben doch nicht gereicht. Allerdings natürlich auch noch in einer Aufbauphase. Tour de France wird dann sowieso immer noch mal neu gewürfelt.
Und den sehe ich tatsächlich in so einer Bergfluchtgruppe, dass er da tatsächlich mal Punkte sammelt und wenn es gut läuft und die Gruppe kommt durch, dann kann das durchaus passieren. Also weil ich glaube, den wird man mittlerweile fahren lassen. Also ich glaube, der wird nicht so als Bedrohung wahrgenommen, dass man dem keine 5 Minuten irgendwie einräumt. Von daher, das kann halt dann die Chance sein für einen Angriff und die Ausreißergruppe. Und wie gesagt, dann muss halt alles zusammenkommen.
Also ich glaube, Etappensiege wird für ihn schwer, weil er dafür nicht explosiv genug ist. Weil selbst wenn du in einer Ausreißergruppe bist, musst du ja irgendwann auf den letzten Kilometern deinen anderen Mitstreiter mit einer Attacke abhängen.
Ja, du müsstest an dem Tag eindeutig der Stärkste sein. Am Ende keiner mehr mitfahren kann. Ja,
so. Und das ist ja halt in der Regel nicht, dass er jetzt mit einer Attacke die anderen los wird. Also er könnte eher dann am letzten Berg so ein Tempo anschlagen, dass alle anderen nicht mehr mit können.
Würde ich ihm aber auch sehr gönnen, dass das klappt.
Das wäre geil, wenn das klappt, ja.
Also wenn wir jetzt mal ganz, träumen können, dann würde ich sagen, 2 Deutsche in den Top 10 mit Florian Lipowitz und Emanuel Buchmann und ein deutscher Etappensieg von wem auch immer. Und was ich wirklich extrem cool fände, wenn Stefan Küng das Zeitfahren gewinnen würde, dem würde ich es auch einfach mega mal gönnen. Ich weiß gar nicht, ob er dabei ist, aber wenn er dabei ist, dann wäre das mein Herzenskandidat für diese Etappe.
Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass 2 Deutsche in den Top 10 waren, korrigiert mich, aber das müsste 2004 gewesen sein. Andreas Klöden 2., Jan Ulrich 4. Ich meine, danach ist das nie wieder vorgekommen. Also auch schon über 20 Jahre.
Ja gut, das waren ja die letzten beiden, die tatsächlich so GC-Kandidaten waren. Aber bei Buchmann sehe ich es, glaube ich, nicht. Ich glaube eher, dass der sich auf irgendeiner der ersten Etappen irgendwie einen schönen Rückstand einfährt Das ist halt diese, ja, also jetzt auch absichtlich. Ich meine, das machen die ja manchmal, dass sie halt einfach sagen, okay, jetzt sparst dir ein bisschen Körner, machst dir einen Puffer, dass du dir halt dann fahren gelassen wirst.
Also ich habe heute früh erst von Cofidis gelesen, dass sie Buchmann als ihren Kapitän sehen bei der Tour de France, der am Ende in die Top Ten fahren soll. Mhm. Und dass sie quasi die anderen Fahrer dann eher so versuchen, über Ausreißergruppen zu Etappensiegen zu kommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Buchmann auch vielleicht jetzt nicht, also wenn er wirklich auf Gesamtklassement fahren würde, vielleicht nur 13. 14. werden würde, aber vielleicht durch eine clevere Ausreißergruppe irgendwo mal 4-5 Minuten rausholen kann und dann eben am Ende Gesamt 9. wird.
Ja, ja.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
Wir werden sehen. Ich habe Bock. Also es geht jetzt los und es soll auch losgehen. Und ja, für mich schon immer eine gewisse Festzeit im Jahr. Ja. Und je näher es rückt, umso mehr steigt das Adrenalin.
Ja. Aber leider pünktlich zu dieser Festzeit hat jetzt die ARD eine Doku veröffentlicht, Im Windschatten nennt sie sich. Es geht um Dopingvorwürfe, kann man eigentlich sagen, gegen den Radsport, dass eben immer noch mit dubiosen Methoden gearbeitet wird, dass immer noch Gestalten im Sport die Fäden in der Hand halten, die eben vor 20, 30 Jahren zur Hochzeit des Dopings im Peloton waren und des Dopings überführt wurden. Und ich glaube, also Bungi, du hast die Doku auch gesehen und ich denke mal viele unserer Hörerinnen und Hörer auch und viele haben ja da auch eine sehr starke Meinung dazu. Der Aufhänger war ja so ein bisschen, dass man sich die Durchschnittsgeschwindigkeiten und die Zeiten angeschaut hat und dann irgendwie gesagt hat, okay, am Beispiel von Paris-Roubaix, da sind seit 1998 über 10 km/h im Durchschnitt dazugekommen und das Material könne nur für 4 km/h
verantwortlich sein.
Die Redaktion um Hajo Seppelt sagt zwar in dem Bericht, okay, es muss nicht am Doping liegen, aber es kann halt am Doping liegen und es versucht dann eben diese Verbindungen, die es immer noch gibt, herzulegen, ohne dass leider Namen oder konkrete Beweise genannt werden können, weil es eben teilweise auch juristisch einfach nicht gewisse Personen da nicht genannt werden dürfen.
Also vorab finde ich, klar, das Thema ist präsent, es wird immer präsent sein, es gilt für jeden Sport, von daher ist es gut, dass man da auch hinschaut und nicht hier sagt, Doping war mal und es wird nicht mehr und alle sind sauber, das ist illusorisch, das gibt's nie und wird es nie geben, in egal welchem Sport. Was ich ganz gut finde, den Ansatz mal zu gucken, was macht denn das Material wirklich aus? Also sprich Aerodynamik von Rahmen, bessere Reifen, aerodynamischere Trikots, bessere Ernährung, einfach diese ganze Trainingsform, die es halt an und du nochmals bei Ulle und Pantani und Konsorten einfach nicht gab. Ich weiß noch aus der Ulle-Doku, wo es hieß, mach mal dich mal fit für die Tour, fahr mal 300 und einen Apfelschnitz, das ist sozusagen das Training. Ich meine, da sind wir ja schon um Lichtjahre sozusagen drüber hinweg mit Intervalltraining, mit getracktem Ernährung, mit Kalorienbedarf, mit Schlaf, Regeneration, Körpertemperatur, was es da alles gibt.
Ja.
Das von daher finde ich es gut, dass auch der Aspekt jetzt nicht, okay, die sind schneller geworden als damals, sprich, das muss ja, wenn man heute schneller ist als ein Doper von früher, das muss ja sozusagen auch Doping sein, dass man das zumindest aufgreift. Und dann haben sie ja so einen französischen Sportwissenschaftler, der halt einfach sagt, das ist extraterrestrisch und physiologisch nicht zu erklären, was die da leisten, was mir persönlich ein bisschen dünn ist als Argumentation.
Das finde ich nämlich auch immer schwierig, wenn dann jemand sagt, okay, da wurden für 20 Minuten 7 Watt pro Kilo getreten und das ist menschlich nicht möglich. Dann denke ich mir immer so, na, wer sagt denn, dass das menschlich nicht möglich ist? Woher wissen wir das denn?
Ja, er führt
nur weil es vor 30 Jahren nur mit Doping möglich war.
Ja, es wird ja auch kein nimmt ja nicht irgendwie, dass man sagt, okay, man nimmt den Anstieg X, den ist damals Pantani in der Zeit hochgefahren, den fährt jetzt Pogacar mit dem Körpergewicht, mit dem Material in der Zeit hoch und es ist eine einigermaßen vergleichbare Etappe, weil es ja ein Unterschied, ob ich den Berg direkt zum Start fahre oder am Ende nach einer 200-Kilometer-Etappe oder sowas und da dann einfach mal zu gucken, wie ist denn die tatsächliche Leistungsunterschied und warum muss das Doping sein? Ich sage nicht, dass es kein Doping gibt, das wäre naiv zu glauben, aber einfach die in dieser Doku angeführten Hinweise, Indizien, das ist mir sehr viel bedeutungsschwanger und Geraune und da gibt es dann dieses Haika, was angeblich nicht nachweisbar ist und der neue heiße Scheiß und irgendein verpixelter, aktiver Profi sagt dann, ja, es wird nach wie vor weiter gedopt. Ich war ja dabei, aber weder in welcher Form, wie, also das ist alles sehr, sehr unkonkret.
Mit diesem, also es war ein ehemaliger Profi, der aber eben seit 2015 aktiv war. Das hat mich so ein bisschen an diesen Fall Till Lindemann und Rammstein erinnert. Vielleicht ein blöder Vergleich, aber da gab es ja auch diese Vorwürfe der sexuellen Übergriffe und der Vergewaltigung. Und die Opfer haben dann mit den Medien gesprochen, aber mit der Staatsanwaltschaft nicht. Und das finde ich dann immer schwierig, weil ja, letztlich kann man es ja juristisch nur aufarbeiten, wenn da nicht nur die Medien, sondern eben auch die Instanzen entsprechend informiert werden. Ich denke, die Personen haben jeweils ihre Gründe, warum sie eben lieber mit den Medien und nicht mit einem Anwalt sprechen. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie beurteilen. Mhm. Da ist ja jeder in seiner eigenen Zwickmühle, aber ja, ich tue mich mit dieser Doku auch insofern schwer, dass man einfach so, man geht so raus und denkt so, ja okay, eigentlich weiß ich jetzt nicht mehr als vorher, weil das immer noch gedopt wird. Klingt jetzt, also fällt einfach schwer zu sagen, aber natürlich wird im Sport immer gedopt werden. Also das wird man auch nie 100% ausschließen können.
Ja, ich würde für keinen Profi-Radfahrer wie auch für keinen anderen Profisportler meine Hand ins Feuer legen, dass die nicht versuchen, ich meine, das wurde ja auch dann genannt, okay, die versuchen sozusagen, sich an die rote Linie ranzutasten, sie aber nichts überschreiten. Ich meine, das war ja auch, dann wurde ja auch dieses Kohlenmonoxid-Thema angesprochen, also wo sie angeblich sozusagen den Effekt von Höhentrainingslager messen kann, weshalb UAE und Jumbo-Visma gesagt haben, ja, wir haben es gemacht, um halt das zu messen. Mhm. Aber wenn man es halt dann exzessiv macht, kann man darüber ja auch irgendwie einen Doping-Effekt erzielen. Das ist ja dieses, es war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht verboten, das ist jetzt verboten. Mhm. Aber das ist halt auch so dieses Rantasten an verbotene, ich meine, das ist ja auch mit dem ganzen Leistungsasthma und therapeutische Ausnahmen für irgendwelche Cortison-Sprays, das ist ja immer dieses Marginal Gains, wie kann ich irgendwie noch irgendwo ein 0,5% Leistung rauskitzeln, wie kann ich die Regeneration noch verbessern, welche Infusionen von, also Infusionen sind ja glaube ich generell mittlerweile verboten, an Nährstoffen,
meine ja,
Nährstofflösungen,
No-Needle-Policy.
Genau. Das ist ja einfach diese Grauzone, die dann ausgelotet wird und wie kann ich das mich daran tasten, ohne jetzt was explizit Verbotenes zu machen.
Also mir geht's so, ich finde diese, Doping ist ja eine Sache, sich auf eine Leistung hin zu trainieren. Ich frage mich immer, wie schaffen die es nach diesen extremen Belastungen so schnell wieder zu regenerieren? Und da frage ich mich auch, da gibt es ja auch Sachen, die dann verboten sind, aber da frage ich mich auch, ob in dem Bereich nicht vielleicht gearbeitet wird. Das weiß ich nicht, das ist Spekulation. Aber also das finde ich oftmals fast absurder oder krasser, also diese Leistung zu sehen auf der einen Etappe und am nächsten Tag ist der gleiche Fahrer wieder da vorne und macht eigentlich wieder die gleiche Leistung.
Mhm. Ja.
Das haut mich immer um und dann im Fall vom Pogacar kommt jetzt dann auch dazu, dass er das halt von März, sage ich mal, bis Oktober macht. Mhm. Also die machen ihre Pausen und die machen natürlich ganz gezielte Trainingsaufbauten und sagen, das ist der Höhepunkt 1 und danach kommt eben die Regenerationsphase und dann kommt wieder ein neuer Aufbau und das ist der Höhepunkt 2 und so weiter. Und trainingswissenschaftlich ist das mit Sicherheit auf einem ganz anderen Niveau eben als früher und man kann das genauer planen und man kann das mit Ernährung und allem drum und dran noch besser aufeinander abstimmen. Und trotzdem für mich ist dieses Dauerding, das ist eigentlich das, was mich fast skeptischer macht als die Leistung an sich mal, wenn gesagt wird, okay, die sind jetzt so schnell den Berg hochgefahren und das ist aber früher hat es das nicht gegeben. Dann denke ich, okay, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass früher das schlechtere Material, alles worüber wir jetzt schon geredet haben. Also, aber diese ständige Wiederholung dieser Höchstleistung, das ist das, wo ich dann manchmal denke, wow, okay, das ist jetzt schon krass. Aber deswegen würde ich auch, genau wie du es gesagt hast, Brunki, ich würde dafür niemanden die Hand ins Feuer legen, bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo die Unschuldsvermutung gelten muss. Und solange es nicht bewiesen ist, solange es keine hieb- und stichfesten Beweise gibt, gilt auch, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugegangen sein muss.
Mhm. Ja, das hält mich jetzt nicht davon ab, dass ich das gucke und das feiere und mich an sportlichen Leistungen erfreue. Es ist nicht so, dass ich jetzt wie früher mal im Hinterkopf habe, diese rollende Apotheke, und weil mit der Warte kannst du ja gar keinen Sport mehr gucken. Ich meine, das ist Leichtathletik, Olympische Spiele, Sprint, 100 Meter, was weiß ich was, da musst du die Glotze komplett auslassen. Mhm. Und es ist ja im Fußball ja auch nicht anders. Also ich meine, das ist ja mein Argument, da wird ja auch angeblich ja nicht gedopt, weil niemand einen Ball stoppen kann dank Doping, der es vorher nicht konnte. Aber dieses Regenerationsthema finde ich halt von daher wirklich spannend, weil ich glaube, da auch echt viel passiert ist. Ich meine, in der Doku wird ja auch gezeigt, dann wird getrackt, was Fahrer XY auf der Etappe verbraucht hat, und dann wird halt perfekt errechnet, was der an Ernährung, an Mikronährstoffen braucht, um sozusagen sich früher gab es halt, wenn du in der Fluchtgruppe warst, gab es halt ein zweites Steak am Abend. Das war dann sozusagen deine Recovery-Einheit. Und die kommen quasi in den Bus, dann steht dann ihr Shake parat mit Proteinen und hast du nicht gesehen. Perfekt zum Zeitpunkt nach der Etappe. Und dann wird geplant, stundenweise, was die dann wie zu sich nehmen. Und nicht hier gehst du zweimal zum Buffet und haust dir noch zwei Teller extra Nudeln rein, sondern die kriegen ja echt quasi aufs Gramm genau zusammengesetzt, was sie jetzt dann bitte schön essen dürfen, weshalb sie ja nicht umsonst nach der Paris-Etappe auf einen Burger und eine Pizza mit Ananas freuen oder was weiß ich was.
Ja. Also so mein erster Reflex, als diese Doku rauskam, war auch so, oh ja, jetzt mussten sie wieder zur Tour de France. Also sonst ist ja immer so, die Tour de France ist vorbei und dann geht's irgendwie los. Ah, okay, jetzt hat in dem Jahr der gewonnen. Ja, mit wem hat er denn in der Vergangenheit zusammengearbeitet? Ah ja, okay, ah, der muss ja gedopt sein. Das ist ja sonst immer so das Narrativ. Diesmal kommt's halt irgendwie schon zwei Wochen vorher, dass man irgendwie sagt, oh, hier, Achtung. Und dann habe ich mir aber so gesagt, nee, eigentlich ist es gut, dass es jetzt kommt, weil wenn es irgendwie wenn man das jetzt im Oktober bringen würde, so da sind wir natürlich als Radsportfans irgendwie dran interessiert und gucken uns das an, aber so die breite Masse sagt halt so, ja gut. Aber gerade jetzt, wo diese Aufmerksamkeit eben da ist, dass man da einfach zeigt, dass da auch wirklich noch Leute im Sport beschäftigt sind. Ich meine, der Teamchef von Tadej Pogacar, Mauro Gianetti, ist ja das beste Beispiel, lag als Fahrer mehrere Tage auf Intensivstationen, weil das 1998 übertrieben hat, hat da mit dem Leben gekämpft und hat dann später das Team Sonia Duval geleitet, was auch dafür bekannt war, dass das war eine rollende Apotheke, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Daraus wurde dann das Team Georgs auch eine rollende Apotheke. Also kann man sich natürlich schon fragen, okay, ist jetzt Mauro Gianetti im Jahr 2025 geläutert? Oder kann man überhaupt sagen, oh, der hat ja mal gedopt, deswegen muss der ja jetzt seine Fahrer auch dopen. Es sind ja immer viele, viele Verbindungen und Schlüsse, die man da zieht, die sich ja so gar nicht, also das sind ja keine Nachweise in dem Sinne, sondern das sind ja nur Verdächtigungen. Ja, und es ist ja richtig, dass man da hinschaut und das Kind auch beim Namen nennt und nicht irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist das irgendwie so ganz stark separiert. Irgendwie war ich früher, ich freue mich mega drauf, dass die Tour de France losgeht und ich will das gucken und das Adrenalin ist da und ich fieber damit. Und gleichzeitig ist es aber anders als früher, hat das für mich persönlich irgendwie so gar keine Auswirkung darauf, ob ich selbst persönlich für mich jetzt Bock auf Fahrradfahren habe oder nicht, weil das habe ich einfach. Und selbst wenn das jetzt die komplette Farce-Veranstaltung ist und die Polizei geht da wieder rein und wir erleben drei Wochen Razzien und am Ende liegt der Sport da am Boden, wie es ja zum Beispiel auch ja 2007 oder so, 2006 mit Floyd Landis und so, also diese ganzen wilden Geschichten. Selbst wenn das so käme, wäre ich irgendwie, muss ich sagen, da würde ich halt sagen, okay, ja, schade, ist halt doof, weil es ist ein cooles Spektakel, aber tangiert mich jetzt nicht insofern, dass ich jetzt sage, deswegen wende ich mich jetzt irgendwie vom Fahrradfahren ab oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das irgendwie anders als früher. Ich weiß, dass ich da früher wirklich noch ja mit einem anderen Blick drauf geguckt habe, muss ich schon sagen. Und da fand ich das irgendwie immer ganz, ganz schlimm, wenn da die Polizei dann eben war und wenn da irgendwas ans Licht kam oder so. Und weil ich mich da persönlich enttäuscht auch gefühlt habe. Und jetzt ist man vielleicht gar nicht mehr so ja, auf so einer persönlichen, emotionalen Ebene dabei, dass ich denke, okay, ich bin da jetzt menschlich irgendwie total enttäuscht, weil ich das Potenzial der Enttäuschung und das Potenzial des Betrugs vielleicht schon einrechne, mich freue, wenn es nicht so ist, aber auch denke, ja gut, wenn es so ist, dann gehe ich ja trotzdem Fahrrad fahren.
Ja, ich glaube, wenn man draußen unterwegs ist und sieht, wie viele Leute aktuell mit Rennrädern, Gravelbikes, alles mit irgendwie Rennbügeln unterwegs ist, ohne dass es jetzt eine deutsche Tourhoffnung gibt. Ich meine, es war ja damals mit Ulle so die Traumzeit, wo jeder meinte, Rennrad fahren zu müssen, als erster Rennradboom in Deutschland, so in dem Sinne. Wir haben jetzt schon einen gewissen Boom einfach, muss ich sagen. Also egal, wann ich irgendwie mit dem Rennrad draußen bin, man sieht immer welche, morgens auf dem Weg zur Arbeit, am Sonntag auf der Runde sowieso und abends am Heimweg sind auch irgendwie Rennräder, Gravelbikes, alles mögliche unterwegs.
Gute Anmeldezahlen bei vielen Events, viele Teilnehmer.
Also ich glaube, der Sport ist schon in der Breite einfach extrem angekommen und ich glaube, der ist auch meiner Meinung nach resistent gegenüber von Profisport als Vorbild. Also ich glaube nicht, dass viele, die man draußen fragen würde, warum fährst du Rennrad, sagen, ja, weil Tadej Pogacar so geil ist. Also oder ein Emanuel Buchmann oder ein Florian Lipowitz oder wer auch immer, sondern ich glaube, das ist so, viele haben das für sich entdeckt, gucken vielleicht gar keinen Profi-Radsport, sondern sind einfach für sich unterwegs und haben Spaß dran.
Ich habe auf der anderen Seite entdecke ich so, dass immer mehr Leute auch wieder die Tour de France schauen, die gar nichts mit dem Radfahren persönlich zu tun haben. Also dass da einfach so das Interesse an der Tour de France einfach da ist und liegt wahrscheinlich auch daran, dass die ARD auch jetzt schon seit, ich glaube, gut 10 Jahren wieder überträgt und auch relativ umfangreich. Wie gesagt, die beste Zeit des Jahres steht uns bevor und da wollen wir uns eigentlich auch von diesen Doping-Verdächtigungen nicht wirklich von abbringen lassen, weil wie gesagt, so was ist das Gegenteil von blauäugig? So realistisch sind wir, würde ich sagen, dass wir wissen, natürlich
kann
da was sein, aber solange wir es nicht konkret wissen, bei wem es der Fall ist, kann man nicht sagen, oh, der hat jetzt die Etappe gewonnen, der hat jetzt den und den Rekord gebrochen, ah, der muss ja was genommen haben.
Geht ihr hin? Werdet ihr da sein vor Ort? Bei einer Etappe?
Nee.
Ich auch nicht. Nach Lille? Ja, zurück an deine alte
Würde ich schrecklich gerne, aber dieses Jahr klappt es leider nicht, obwohl ich es immer wieder empfehlen kann. Also wenn man einmal da ist, also so als meine Tour de France Erfahrung, musst du gutes Standbein oder einen Hocker oder irgendwas mitnehmen, weil da ist man schon durchaus beschäftigt. Also die Zeitaufwand zu, ich sehe Radrennen, der ist schon relativ, also das darf man sich nicht in Minuten und Sekunden aufrechnen, je nachdem, also wenn man nicht das Glück hat, an irgendeiner Bergetappe zu stehen, wo dann tatsächlich mal irgendwie 10, 20 Minuten Fahrer vorbeikommen, sondern also ich stand, glaube ich, mal irgendwo in Belgien an einer Kote, was weiß ich was.
Aber da bügeln die auch gut drüber.
Ne? Ja, es gab eine Fluchtgruppe, dann gab es irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden, 2 Minuten später das Hauptfeld, nur noch 2, 3 Nachzügler und das war's dann. Ja, das Ding war in 5 Minuten, glaube ich, gelutscht.
Das ist durch. Naja. Aber wenn tatsächlich 2030 der Grand Départ in Dresden stattfinden was man jetzt so gehört hat in den letzten Wochen und Monaten.
Das wirklich viel Konkreteres gab es da seit der Ankündigung aber auch nicht mehr, oder?
Nee, also ich glaube nur, dass es die Bemühungen gibt.
Hoffen wir mal, dass hinter den Kulissen emsig.
Ja. Das wäre natürlich cool, weil ich sag mal, wenn man in Dresden startet, würde ja wahrscheinlich die Tour de France so über 2, 3 Etappen irgendwie durch die Mitte von Deutschland Richtung Frankreich sich bewegen.
Gut, es war ja dieser Plan, das 3 Tage in Ostdeutschland zu bleiben, Ost- und Mitteldeutschland zu bleiben. Und dann ist halt die Frage, gibt es da eine große Transferetappe oder wird dann auch überführt oder so? Und ja, aber
Frankfurt-Paris.
Wäre natürlich super. Gucken wir mal. Ich selber werde dieses Jahr leider auch nicht dabei sein, aber ich hoffe schon auf das nächste Mal Pyrenäen, hoffentlich 2026, Vogesen, hoffentlich 2026, da war ich 2023 mit meinem Mittleren und der war extrem begeistert und der fragt auch immer schon wieder, wann kommt die Tour de France.
Wollte nach der Werbekarawane gehen, oder?
Er fragt eher nach der Werbekarawane, das stimmt, aber trotzdem.
Ja, dann bringen wir es doch zum Abschluss. Nach fast 1:20 würde ich sagen, genug geredet. Lass die Tour de France beginnen und mal schauen, ob sich unsere Tipps bewahrheiten. Also
sag nochmal deinen grünen Trikot.
Sören Warenskjold.
Okay.
Ich glaube, ich spreche ihn jedes Mal anders aus.
Deiner war Jasper Philipsen und ich habe mich schön rausgehalten und nur so ein bisschen rumlaviert.
Erik Zabel.
Und Gelb.
Pascal Ackermann.
Gelb Pogacar, zweiter wird Vingegaard und Platz 3 geht an João Almeida, den Edelhelfer von Tadej Pogacar.
Okay, was sagst du?
Ich würde auch auf Pogacar, Vingegaard und dann sage ich Florian Lipowitz.
Mhm. Okay.
Der, da decken wir uns, weil der würde dann ja bei dir das weiße Trikot gewinnen. Das gewinnt er bei mir auch, aber ich glaube nicht, dass er es aufs Podium schafft.
Okay. Ich sage, aus welchem Grund auch immer, es erwischt ausnahmsweise mal Pogacar mit einem Sturz. Er kommt nicht in Paris an.
Oh.
Ja, Vingegaard gewinnt und Evenepoel und Roglic kommen tatsächlich aufs Podium, sage ich.
Und Roglic sturzfrei oder
schleppt er sich mit einem Bein ins
zumindest,
Ziel?
Zumindest so, dass er es ins Ziel schafft, ja.
Achso, ich verstehe. Roglic würde stürzen, fällt aber gegen Tadej Pogacar, der sich dann verletzt und Roglic bleibt natürlich auf. Ja. Also wenn das so kommt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Also bei mir gelingt tatsächlich Red Bull Bora Hansgrohe diese Welter-Nummer vom letzten Jahr nochmal mit einem extrem starken Lipowitz, der für Roglic arbeitet, der schafft es aufs Podium und Lipowitz auch in die Top Ten. Aber wir werden sehen. Also die große Unbekannte ist, ob Pogacar tatsächlich stürzt.
Ja.
Was ich ihm natürlich nicht wünsche, aber ich hab's, das ist mein Bauchgefühl.
Die Jungs sollen alle gesund bleiben und wir hoffen, dass es einfach spannend wird. Und ich muss auch persönlich sagen, ich habe da in keinem Fahrer jetzt irgendwelche Aktien drin. Ich bin auch keiner, der auf irgendwen irgendwelches Geld setzt. Mir ist eigentlich egal, wer am Ende gewinnt, solange es irgendwie ein geiles Rennen ist, wo ich in 10 Jahren noch sage, die Tour de France 2025, das war doch als damals X gegen Y.
Ich finde es halt immer cool, wenn es so einen spannenden Schlagabtausch gibt. So an dem einen Berg ist der eine vor und fährt 30 Sekunden raus und dann am nächsten Tag haut der andere dann schlägt zurück und kann wieder Zeit rausfahren und so. Es gibt einfach so einen Wechsel im gelben Trikot und du merkst wirklich, okay, da die betteln sich halt auf Augenhöhe und dann geht's halt so ein bisschen hin und her, besser als am ersten Berg haut der andere 2 Minuten raus und dann ist quasi
das Beste. Dann bestätigt sich das auf den Folgeetappen halt.
Das finde ich immer so ein bisschen,
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin mit uns ausgehalten habt.
Wenn ihr es bis hierhin.
Wenn ihr es,
ja gut,
allen anderen. Wenn ihr natürlich auch eine Meinung zu den Dopingvorwürfen habt, wenn ihr eine Meinung zur Tour de France habt, eure Einschätzung, wenn ihr sagt, spinnt ihr, es gewinnt doch Guillaume Martin für Frankreich, der ist als erster seit Bernard Hinault 1985 die Tour de France, dann schreibt uns einfach eine Mail an Podcast.
Guillaume Martin, bitteschön.
Guillaume Martin bei der Tour de France.
Dann schreibt uns doch eine Mail an podcast@roadbike.de. Und nochmal hingewiesen auf unser aktuelles Heft am Kiosk. Da findet ihr auch nochmal die wichtigsten Etappen im Überblick, eine Einschätzung mit Stärken und Schwächen der Favoriten und eine, finde ich, sehr schöne Geschichte, vielleicht noch für den spontanen Kurzurlaub, und zwar Camping bei der Tour de France. Unser Fotograf und Autor Alex Hüfner hat dort eine schöne Geschichte vom letzten Jahr mitgebracht, als er da in den Alpen die Tour de France live vom Streckenrand für mehrere Tage aus dem Camper heraus verfolgt hat. Tolle Fotos, tolle Geschichte. Vielleicht für euch die Inspiration, spontan noch was zu buchen und sich Richtung Alpen auf den Weg zu machen oder Richtung Pyrenäen.
Und darüber hinaus haben wir natürlich wie immer Faszination Rennrad im Heft mit Test und Technik, Carbonschäden, was macht man, wie oft muss man seinen Rahmen untersuchen lassen, was macht man, wenn man hingefallen ist, wie robust ist Carbon überhaupt, als eine beispielhafte Geschichte, Reifentest, Fahrradtests und Faszination Rennrad, alle 4 Wochen neu am Kiosk, das Roadbike-Magazin.
Genau, und wenn ihr uns am heutigen Donnerstag bei Ausstrahlung der Folge gehört habt, wir sind dann in 2,5 Wochen wieder, wie gewohnt am Montag, für euch da mit einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Tour de France schauen.
Genau, guckt die Tour de France.
Genau.
Bis bald.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.